Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Markus und Ecki von Erdmöbel. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Ich bin Ecki.
Und ich bin Markus.
Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da müsst ihr entweder einen Satz weiterführen oder euch zwischen zwei Dingen entscheiden. Es geht los. Ein Palindrom ist?
Vorne wie von hinten.
Beherbergungsverbote sind?
Wenn man nicht in ein Hotel rein darf, obwohl man will.
Bier oder Wein?
Wein.
Bier.
Jetzt, wie würdest du dich einer Blinden beschreiben? Das ist jetzt die Frage, die ihr nicht gestellt bekommen wollt eigentlich. Vielleicht.
Kopf, Beine, Hände. Korpus.
Korpus.
Du, Markus?
Genauso.
Okay. Das Universum ist?
Ein sich drehender Satz.
Münster oder Köln? Da könnt ihr beide mal was zu sagen.
Köln.
Es ist auf jeden Fall Köln.
Wie erträgt man eigentlich Kölsch? Das müsst ihr auch mal erklären.
Wie man das erträgt? Indem man das nur in Köln trinkt. Da geht das. Das ist wunderbar.
Nee, erträgt. Erträgt.
Ja, erträgt.
Erträgt.
Man kann so, Kölsch... Okay. Nicht ertragen, wenn es nicht in Köln getrunken wird.
Genau, es ist nämlich eine Frage der Zapfanlage und die gibt es wohl nur hier in Köln, in dieser 1A-Qualität.
Also man kann das ertragen, weil es sind so kleine Gläser und das ist meistens sehr kalt. Wenn es nicht kalt ist, schmeckt es fürchterlich.
Okay, das war jetzt auch die respektloseste Frage bisher.
Ja,
es wird jetzt noch netter.
Macht nix.
Was ist das Schlimmste in Interviews?
Das ist gar nicht schlimm.
Wenn wir frische, schöne Fragen bekommen, dann ist das was ganz Tolles.
Okay, was ist das Schönste an Interviews?
Frische, schöne Fragen.
Ja, dass man mal reden darf, oder darf man sonst nicht.
Menschenmengen sind?
Also für mich nicht so gut.
Nee, ich bin auch nicht gerne in Menschenmengen.
Okay. Aber eine Menschenmenge sind natürlich Menschen, die alle... ein gleiches Recht zur Existenz haben oder auf die Existenz haben, oder?
Ja. Können wir so offen lassen erstmal. Milch ist für mich?
Trinke ich nicht.
Milch ist etwas, was ich immer noch im Kaffee trinke, sonst nirgendwo mehr drin.
Das Lied habe ich als letztes gehört.
Oh, was habe ich jetzt letztes gehört?
Wir haben heute Morgen geprobt. Wir haben alle unsere Lieder nochmal gehört.
Und vielleicht nicht von euch? Könnt ihr euch erinnern?
Ich habe gehört ein Lied namens Leoni von einer italienischen Sängerin namens Vorname vergessen, Michelin. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ganz tolles Lied.
Ich gucke jetzt nach, was ich als letztes gehört habe. Das kann ja nicht so schwierig sein.
Und was ist
Local Boy Chops Wood von Donovan. Ich habe mich durch den kompletten Katalog von Donovan gehört und festgestellt, dass er nicht allzu viele gute Lieder hat. Aber ein paar sind ganz gut.
Trotzdem hast du aber...
Ich habe alle gehört. Alle Lieder gehört. Das sind viele und der Typ ist bekloppt. Wirklich.
Okay.
Das war der letzte gute Film, den ich gesehen habe.
Dieser schwer, also wirklich ganz begeistert war ich hier vom letzten P.T. Anderson Film. Licorice Pizza. Wie man das ausspricht, habe ich erst von Ecki gelernt. Ich habe es vorher falsch ausgesprochen. Aber egal, wie man den ausspricht, der Film ist wirklich ganz, ganz toll.
Ich habe ihn auch gesehen, ich fand ihn nicht so gut.
Nein, im Ernst?
Ja.
Wieso nicht?
Keine Ahnung. Oh.
Jetzt haben wir das Lied.
Das Lied von Donovan ist angegangen. Sorry. Das war eins von den Scheißliedern von Donovan.
Das fing eigentlich sehr gut an, fand ich.
Ja, nee, aber das ist auch nicht gut gewesen. Gleich fängt er nur wieder.
Okay. Gab es noch einen Film bei dir, den letzten guten, Ecki?
Nee, also ich habe lange nichts Gutes gesehen und ich kann mich nicht erinnern, was der letzte gute Film war. Ich bin sehr anspruchsvoll.
Ich, um mal zu starten, ich habe das schon viele, viele Bands gefragt, die länger zusammen sind. Und ich muss auch, da kann auch euch die Fragen nicht ersparen. Ihr seid jetzt, die Gründungsdaten gehen auseinander, 93, 95. Was ist das richtige Datum?
Wir wissen es nicht genau, aber es muss so,
wir wissen nicht genau,
muss so um den 94 Dreh circa gewesen sein.
Was würdet ihr Ihnen sagen, ist das Geheimnis, so lange ja, zusammen, also um so lange zusammenbleiben zu können als Band und auch sich als vielleicht als Menschen immer wieder neu kennenzulernen und dass man immer noch Lust hat, Alben zu produzieren und ja, immer zusammenzubleiben.
Ich glaube, wenn man es neutral betrachtet, also neutral sagen will, Respekt voreinander muss man haben. Und wir sind aber Freunde, das heißt also irgendwie, deswegen können wir uns ganz gut riechen und können zusammenbleiben. Und Musik machen tun wir halt alle gerne. Und immer noch, genauso gerne wie am Anfang.
Ja, und es gehört einfach, ich glaube ehrlich gesagt, für uns alle ist es einfach ein, so unser Leben, wie es ist, da gehört es zu den aufregendsten Sachen. Und das ist, glaube ich, bei uns allen Vieren so. Und das ist schon lange, lange, lange so, solange wir uns kennen, glaube ich.
Über die Zeit gibt es ja vieles, was sich vielleicht in der Musikbranche auch geändert hat. Was ist, würde ich sagen, die beste Entwicklung und was ist vielleicht auch eine Entwicklung, die, wo ihr sagt, geht in eine falsche Richtung? Ziemlich.
Sagen wir so, das Geschäfte machen wird immer schwieriger. Das ist eine schlimme Entwicklung. Also, dass man Geld dafür kriegt, wenn man Musiker ist, das wird immer schwieriger. Und gute Entwicklung finde ich, also durch das Internet eben nicht nur das gekommen ist, sondern eben auch die Vielfalt immer deutlicher wird dadurch, dass man eben auch Sachen, die nicht von der Industrie unterstützt werden, dass man die auch entdecken kann und sich anhören kann. Das ist toll. Ne? Das hilft uns auch sehr weiter, das muss man sagen. Das ist für uns sehr wichtig.
Ich würde es auch sagen, der Fluch und Segen des Streaming, also für Musiker halt, für Musiker wie uns, die totale Scheiße, aber aber zum Musik hören und ich meine, wir Musiker, es ist ja unser Leben, es ist natürlich auch total toll, also jetzt alle Musik hören zu können, immer keine Musikpresse mehr lesen zu müssen, gefällt mir sehr, sehr gut und ja, das hat mein Leben echt verbessert.
War das für euch beide ziemlich klar am Anfang, dass ihr Musiker werden wollt? Oder wann hat sich das ein bisschen rauskristallisiert? Und was wäre eine Alternative gewesen für euch? Was hätte man eigentlich auch vielleicht erleben können? In welchem Beruf gäbe es da was euch gereizt hätte? Ich meine, Max ist ja auch noch Autor, oder es gibt ja auch andere Sachen, die ihr macht, aber was vielleicht wäre noch ein Ding gewesen?
Also es ist, ich kann nur von mir jetzt erstmal erzählen, es ist so, dass ich Abi gemacht habe und dann 10 Jahre lang oder noch länger, also eigentlich 12 Jahre lang, nicht davon ausgegangen bin, dass ich Musiker werden kann, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass das ein vernünftiger Beruf ist. Und dann war es aber so, dass ich dann plötzlich merkte, oh, ich lebe von der Musik und so und habe dann meine diversen Studien, die ich da alle betrieben hatte, an den Nagel gehängt und bin dann so mit 30 Profimusiker geworden. Und das war ein echter Schritt, aber der hat, das war eben wirklich ausgelöst dadurch, dass ich eben Geld verdiente. Ne, das war ganz gut. Und ich habe dann ein Studio aufgemacht und so, fahre jetzt so zweigleisig. Ich bin halt einmal Musiker und einmal Musikproduzent. Und dadurch wird das möglich, dass ich eben den Hauptteil meines Lebens irgendwie tatsächlich Musik mache. Mit mir selbst und mit anderen.
Hätte es was anderes auch gegeben, als du gedacht hast, vielleicht Musiker ist das kein richtiger Beruf?
Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich das nicht gehabt hätte. Also wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich entweder irgendwie ja Künstler geworden oder ich wäre Lehrer geworden. Ne? Also wie mein Vater. Ne? Ich habe natürlich auch schon die diversen Studien, die ich gemacht habe, waren eigentlich immer, das Ziel war eigentlich immer Lehrer. Und ich glaube, ich wäre auch ein ganz guter Lehrer geworden, aber besonders begeisterter Lehrer wäre ich nicht geworden. Da gehe ich von aus. Aber ich weiß das alles nicht. Es ist eben so gekommen und es ist jetzt dass ich Musik gemacht habe, das ist schon sehr, sehr lange so. Das ist eigentlich, seit ich 14 bin, ist das so, dass ich eigentlich immer Musik mache.
Also bei mir ist eigentlich die umgekehrte Geschichte. Ich habe, als ich mein erstes Konzert gegeben habe, was heißt gegeben? Also ich hab Gitarre gespielt und in einer Band meinen ersten Auftritt gehabt. Und es hat mich so geflasht, dass ich direkt danach meinem Freund gesagt habe, ich will Rockmusiker werden. Das war mit 15. Und das war aber jetzt nicht so dahingesagt, sondern das war ehrlich gesagt so für mich ein Entschluss fürs Leben. Ich habe das danach dann verfolgt und ich habe es auch immer geglaubt, dass das sein müsste. Ich habe dann allerdings trotzdem noch einen bürgerlichen Beruf gelernt und so, also alles ganz ähnlich wie bei Ecki. Nur mit dem Unterschied, dass ich irgendwie Ecki hatte sehr viel früher aus meiner Sicht gute Gründe, schon Musiker zu sein, während das bei mir gab es eben diesen Entschluss und diesen ganz, ganz starken Traum, der mein Leben total bestimmt hat. Und gleichzeitig habe ich aber auch noch so ein Parallelleben gelebt. Deswegen irgendwie ganz anders. Das heißt, gleichzeitig war ich total überzeugt und habe aber auch nicht richtig dran geglaubt.
Noch was in eine andere Richtung? Gäbe es da was, was dich auch noch interessiert hätte? Eine ganz andere Richtung?
Ja, interessiert. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe Germanistik und Geschichte studiert. Das habe ich echt total gerne gemacht. Das hat mich schon interessiert. Die Wissenschaften, Geisteswissenschaften, das hat mich total interessiert. Ich kann mich für viele Dinge begeistern. Ich schreibe ja auch noch. Auch das ist eine totale Leidenschaft. Aber alle künstlerischen, also diese künstlerischen Dinge, das sind die Dinge, für die ich brenne. Auch weil ich das Gefühl habe, dass ich das so von den Dingen, die ich kann, einfach am besten kann.
Die nächste Frage geht ein bisschen eher an Markus. Was würdest du denn sagen, ist das Tolle, das Schöne an der deutschen Sprache? Von euch kriege ich doch bestimmt ein Plädoyer, Liebesplädoyer für die deutsche Sprache. Was kann die vielleicht auch, was andere Sprachen nicht können? Und ja.
Also ich habe eine Italienischlehrerin und die sagte mir jetzt noch gar nicht lange her, vor 4 Wochen noch, sagte sie noch, in der deutschen Sprache kann man nicht singen, meinte sie. Und ich weiß es nicht genau, das hätte mich irgendwie vor 15 Jahren, hätte mich das irgendwie noch aufgeregt. Jetzt kann ich das irgendwie aus ihrer Perspektive verstehen. Ich glaube, dass das, die deutsche Sprache hat, wenn man sie singt, als Popmusik, etwas Ungelenkes. Und das ist etwas, was ich auch schön finde. Also dieses Ungelenke, daran finde ich schön. Ich selber bin kein, ich höre gar nicht selber so gerne deutschsprachige Musik. Ich höre fast nur englischsprachige Musik. Und aber trotzdem ist das etwas, was mir daran gefällt. Also das gefällt mir, ich habe das Gefühl, dass wir selber das sehr weit getrieben haben mit der ungelenkten deutschen Sprache oder mit so einer gewissen, ich weiß nicht, ungelenk ist ein bisschen ein komisches Wort, aber so, aber doch ungelenk, also wie jemand, der irgendwie so nicht gerade gymnastisches Talent hat. Ja, und ich finde, dass wir es damit oder wie ein, oder für, wie vielleicht ein nicht klassisch ausgebildeter ein Tänzer oder eine Tänzerin. Und ich finde, dass wir es da relativ weit mitgetrieben haben. Und das ist auch das, was mir an anderen deutschsprachigen Musikern gefällt, wenn die genau damit arbeiten und daraus etwas machen und das nicht leugnen und trotzdem aber mit einer gewissen Lässigkeit damit umgehen.
Also ich finde das nicht. Nee? Tatsächlich. Also ich würde es auch andersrum formulieren. Mit der deutschen Sprache kann man alles machen, weil ein deutscher Muttersprachler mit der deutschen Sprache das machen kann, was ihn ausmacht. Und das kann er mit einer anderen Sprache nicht. Also wenn jetzt ein deutscher Muttersprachler Englisch singt, dann ist das Secondhand tatsächlich. Und ich habe ja so als Musikproduzent öfter mal mit deutschsprachigen Sachen zu tun und die hadern dann auch öfter mal und so. Und ich sage dann, nee, es ist aber, seid froh, dass ihr Deutsch singt, das ist gut. Weil ihr einen direkten Griff auf die Poesie habt, die ihr machen wollt. Ne? Weil ihr ein Gespür dafür habt und so weiter. Ich finde die Sprache nicht ungelenk. Das kommt darauf an, wie ungelenk der Sänger ist. Fühlst du dich ungelenk?
Ja.
Ach so, okay. Aber ich hab auch nicht das bei Erdmüll überhaupt nicht das Gefühl. Ich finde diese Sachen sehr elegant. Und also gerade die Dinger, wo dann so schwierige Wörter drin vorkommen, wie zum Beispiel Thrombosestrumpfhose aus einem ganz frühen Lied von uns, das war die beste Stelle tatsächlich. Weil man damit da dachte irgendwie, wow, der singt Thrombosestrumpfhose. Erstmal fieses Wort, fiese Bedeutung. Ne? Und das ist aber die Stelle, die erstens sehr hervorsticht und zweitens eben auch tatsächlich auch die poetischste Stelle ist in dem Song. Wo die Wehmut so richtig funktioniert.
Ja, ich meine, also ich würde sagen, du hast natürlich insofern recht, als es gibt keine ungelenke Sprache. Also ich meine, was soll das sein? Das wäre ja, im Übrigen würde man sich auch sowieso nur anmaßen, das über seine eigene Sprache zu sagen. Stell dir vor, ich würde jetzt sagen, irgendwie portugiesisches Ungelenk oder irgendwie sowas.
Ja, aber sagen viele Leute.
Es gibt auch gewisse
über,
Leute,
über, die über, ich kann, über deutsche Texte, ne? Die sagen, ja, der Rock'n'Roll auf Deutsch, das ist nichts. Das stimmt. Wenn du richtig einen Rock'n'Roll machst, dann sollte man besser nicht auf Deutsch singen. Es gab ja mal eine Elvis Costello hat mal verlangt, dass man den Franzosen per UN oder so eine Bulle sollte man machen, dass den Franzosen das Rock'n'Roll machen verbietet. Und er hatte Recht und Unrecht, weil ich meine, ehrlich gesagt, Billy Holiday oder wie der heißt, das kann man sich kaum anhören, wirklich, das ist ganz schlimm.
Naja, also es ist auf jeden Fall, ist das nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass das eben totaler das ist Bullshit
Unfug.
Ist.
Das ist Unfug. Es gibt so viele gute französische Musik. Du musst natürlich, du hast ein ganz anderes Grundmaterial, um Musik zu machen. Das ist ganz klar. Ne? Mhm. Und also hier Gainsbourg ist ein ganz gutes Beispiel. Der hat sich dem Problem, dass da so eine wahnsinnige Spannung zwischen der Musik, die er gerne machen wollte, und der Sprache, die er benutzt hat, dass das da war, das fand er toll. Ne? Und das war die richtige Einstellung. Die Einstellung haben wir hier bei Erdmöbel, glaube ich, auch.
Ja, und dann noch mit diesem, ne, klar, diese Reggae-Platten, diese zwei von Serge Gainsbourg. Was für tolle Platten. Wo dann hier die Sängerin, wie heißen die Sängerin noch? Die?
Keine Ahnung, halt diese üblichen Sängerinnen.
Die sind ja von Bob Marley and the Wailers.
Ja, ja, genau. Die,
die dann halt, die halt dann auf jeden Fall die französische Nationalhymne, diesen Teil.
Etc. Eben,
ja, genau. Ja.
Wunderbar.
Also die können es halt nicht richtig aussprechen und das ist gerade das Schöne daran. Also ja, es wird. Aber du merkst, die Frage, wir können gar nicht aufhören, darüber zu reden.
Es ist auf jeden Fall wirklich, das ist das ja, was passiert, wenn man Musik macht. Man packt Sachen zusammen, die nicht zusammenpassen und wundert sich über den herrlichen Effekt. Das ist schon ganz toll. Und wenn man jetzt eine Sprache benutzen darf, die noch keiner so richtig für Popmusik benutzt hat, ne, dann hat man doch ein weites Feld. Das ist doch nicht blöd, das ist gut.
Ja, ist es auch so, was euch einfach immer, ihr seid ja auch sehr immer schaffensstark, ne? Dass einfach viele Alben von euch entstehen, dass ihr einfach euch gar nicht limitiert seht, weil ihr euch gar nicht, also extra auch gar nicht irgendwie versucht einzuordnen, sondern einfach immer raus ausprobiert und mal guckt, wie reagiert das Publikum.
Ja,
auch versucht zu entgrenzen.
Aber ich meine, es gibt natürlich so viele Fans, die kennen uns schon seit 20 Jahren und das ist tatsächlich auch so, dass die haben ja gar kein Bewusstsein mehr dafür, dass das komisch ist, das, was wir machen. Wir selber ja auch nicht mehr. Also es ist einfach, uns gibt es ja schon so lange. Wir machen das schon, das war bei der ersten Platte, war das komisch und dann eigentlich nicht mehr so richtig.
Das stimmt. Und gerade am Anfang war es natürlich, als wir angefangen haben, das zu machen, da gab es ja im Grunde wirklich. Also da hat es halt längere Zeit nur Deutschrock gegeben und dann gab es eben die Hamburger Schule und uns, sag ich jetzt mal so, und nicht viel andere Sachen, die irgendwie da neu waren und sowas versucht haben und auch Element of Crime. Und da fühlte sich das weil du jetzt gerade sagtest, fühlt ihr euch limitiert oder so. Und das war schon so, dass ich da war schon das Gefühl, so, dass vieles fühlte sich neu an. Das war auch schön, sich so limitiert zu fühlen, weil ich so ein starkes Gefühl dafür hatte, so, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das Gefühl habe ich jetzt heute überhaupt nicht mehr. Und das liegt nicht nur daran, dass wir jetzt unseren Weg gefunden haben, sondern natürlich tatsächlich, dass auch alles geht, dass man einfach alles machen kann und dass es auch dieses doofe Vorurteil so in dieser Form nicht mehr gibt, ey, das kann man jetzt auf Deutsch nicht machen oder so, ne? Ja.
Also es gibt immer noch Leute, die es nicht schön finden, wenn Deutsch gesungen wird, aber das werden immer weniger, weil das ist ja einfach auch Gewöhnung.
Ja, und es liegt sicherlich auch daran, dass es ja auch einfach total schön ist, Musik in einer Sprache zu hören, die man nicht oder nicht gut versteht. Das ist eine wunderbare Angelegenheit. Das genieße ich auch selber total, weil das eine Produktivkraft ist. Denn insofern kann ich es gut verstehen, dass es jemandem auf den Sack geht, wenn er sich ein deutsches Lied anhören muss, wo er sich womöglich auch noch penetriert fühlt von einer Bedeutung und so, und weil mich das auch oft nervt.
Ja, und da haben wir sehr viel dran gearbeitet, dass wir die Texte so gestalten, oder Markus die Texte so gestaltet, dass man nicht sich auf den Pott gesetzt fühlt. Dass man nicht irgendwie denkt, ah, der Sänger will mir was beibiegen. Oder ja. Der. Ne? Also wir haben oft Texte, wo jeder was ganz anders erlebt. Ne, wo wir dann oft irgendwie vom Publikum gespiegelt kriegen, was er sich so dabei gedacht hat, was das wohl bedeutet. Und dann wundern wir uns, weil es irgendwie beim Erfinden, Markus hat sich ganz was anders gedacht. Ich habe mir auch wieder ganz was anders gedacht. Ich höre die Sachen ja 100 Mal, wenn ich die Sachen hier aufnehme und so. Und es ist tatsächlich so, dass ich den logischen Gehalt der Texte oft erst ganz spät kapiere, weil ich so gar nicht Musik höre. Ich bin gewöhnt durch diese englischsprachigen Sachen, dass ich sehr assoziativ die Texte wahrnehme, weil ich eben im Englischen auch nicht alles verstehe. Und ich finde es auch hier nicht schlimm, wenn ich irgendwie was nicht direkt verstehe. Das finde ich nicht schlimm. Das ist eben auch ein bisschen so der Trick dabei. Da spekulieren amerikanische oder englische Songwriter spekulieren da sowieso drauf. Die machen oft Texte, die nicht sehr logisch sind, die sehr assoziativ sind. Und das finden wir gut.
Letzte Frage, bevor wir zu einem Album kommen. Max, du hast gerade gesagt, du hörst nicht so viel deutsche Musik, aber du findest auch Sachen an deutscher Musik gut. Was sind denn Sachen, also erstmal war das immer klar, dass ihr auf Deutsch singen würdet? Ihr habt ja auch mal ein Coveralbum ausgebracht auf Englisch, aber war das immer klar auf Deutsch oder gibt es das immer wieder, dass du auch manchmal sagst Englisch? Und dann, was konkret findest du denn bei anderen Musikern toll? Also, und vielleicht kannst du auch ein paar Bandnamen sagen, was du daran magst. So.
Also, Erdmöbel hatten, ich hatte vorher andere Bands, wo ich Songs auf Englisch geschrieben habe. Und das war, auch wenn das jetzt erstmal unglaublich schwierig war, dann dahin zu kommen, wie könnte das jetzt auf Deutsch gehen, war das eine totale Befreiung, das jetzt zu machen. Das war, plötzlich war da irgendwie hatte sich da etwas gelöst. War das Eis gebrochen? Was weiß ich, was die passende Metapher dafür ist. Und deswegen war das für Erdmöbel vom ersten Moment an, als Ecki dann dazugekommen ist und in den Monaten, in denen wir uns gegründet haben, es war die Idee, das jetzt auf Deutsch zu machen. Und das war damals eben auch noch was wirklich für uns und für viele was total Neues. An der Idee, das Deutsch zu machen, ist auch, das funktionierte mit der vorherigen Band-Konstellation nicht mehr. Die ist im Grunde daran zerbrochen. Und dann gab es eben eine neue Band. Und das war eben was so total Neues. Deswegen haben wir bei Erdmöbel da nie drüber diskutiert. Und ich kann das auch nicht. Also wenn ich in einer Situation bin, manchmal gibt es so eine Situation, dass ich dann versuche, was auf Englisch zu singen. Oder wir haben das ja auch schon mal bei Bob Dylan. Wir haben bei Bob Dylans 70. Geburtstag, dann haben wir auch mal was gespielt. Es fühlt sich total übel an, weil ich inzwischen so ein gutes Gefühl dafür habe oder so ein spezifisches Gefühl dafür habe, Deutsch zu singen, dass wenn ich Englisch singe, ist das total seltsam und es ist auch nicht gut, weil es klingt auch nicht gut. Du hast ja die Erfahrung.
Das haben wir ganz gut gemacht. Also das war ganz interessant, weil wir haben da diese Bob Dylan-Songs gecovert und so. Wir wollten eigentlich erst die übersetzen und so. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, man kann die nicht übersetzen. Ne? Wolfgang Niedecken lag falsch, als er diese übersetzte Platte gemacht hat. Man kann die nicht übersetzen, man soll die nicht übersetzen. Die Musik wird total schlecht dadurch, wenn der Text anders ist. Und das ist schon ganz interessant. Und dann, ne, du fragst auch nach so Einflüssen und so. Bob Dylan ist vielleicht so ein Einfluss oder Joni Mitchell ist vielleicht so ein Einfluss. Aber das sind alles Sachen, die konnten wir nicht direkt nachmachen, weil das waren auch Sachen, die sprachlich sehr an das Englische gebunden sind. Also Joni Mitchell, das ist, wie das formuliert ist, ist wirklich wunderbar. Ne? Und man kann da eigentlich nur lernen, dass man, was für Freiheiten man haben kann. Ne? Also gerade bei Joni Mitchell kann man da viel lernen, ne, was Rhythmik angeht und solche Sachen. Aber man kann nicht lernen, solche Musik zu machen. Joni Mitchell ist auch bisher meines Erachtens noch nie erfolgreich so kopiert worden, dass da irgendwas Gutes bei rausgekommen wäre.
Ja, aber das sind natürlich für uns auch und speziell für mich als Songwriter auch die wesentlichen Inspirationen gewesen. Also ich meine, es ist für mich das, was zum Beispiel Anfang der 90er Jahre andere Bands gemacht haben, andere deutschsprachige Bands gemacht haben, das ist für mich keine Inspiration als Songwriter gewesen, sondern lediglich eine Inspiration, was alles geht, das zu hören. Und das waren, meistens habe ich mich dann eben total dran gerieben und fand eben fast immer mehr schrecklich als gut. Aber es war auch unglaublich wichtig, dass das da war und dass mich das so umgetrieben hat. Ne? Also es war wirklich echt, das war eine Zeit, in der ich in vieler Hinsicht auch gekocht habe, künstlerisch. Mhm. Aber die wesentlichen Inspirationen sind aber eben trotzdem von meinen englischsprachigen Vorbildern ausgegangen. Und für die habe ich dann auch für das deutschsprachige Songwriting gelernt. Also beispielsweise Timing-Fragen von Joni Mitchell, Wiederholung und Mantrahaftigkeit von Van Morrison beispielsweise, den ich jahrelang total viel gehört habe. Ja, und also solche Sachen, das sind dann im Grunde das sind die wesentlichen Einflüsse gewesen, weil es eben die musikalischen gewesen sind.
Mhm. Ich würde gerne mit euch über das neue Album sprechen, das am 20. Mai erschienen ist. Ich würde gerne die erste Frage ein bisschen allgemein halten. Muss gute Popmusik Nichtigkeiten in ansprechendem Rahmen Bedeutung verleihen? Also ihr habt ja gerade schon über Bedeutung und über mit Bedeutung penetrieren gesprochen. Also ist die Aufgabe von guter Popmusik, Nebensächlichkeiten vielleicht oder Nichtigkeiten aufzugreifen oder darüber zu singen und ihnen in lyrischem Rahmen Bedeutung zu verschaffen? Genau.
Es ist
freshe Frage, ne? Freshe Frage.
Es ist die Aufgabe eines jeden Musikhörers, Nichtigkeiten Bedeutung zu verleihen. Und wenn die Musik dabei helfen kann, ist das super. Aber es ist natürlich irgendwie, du kannst nicht Musik hören, ohne dass du dann plötzlich Sachen, die du eigentlich gar nicht weißt, dann durch die Musik weißt. Das ist gut. Und wenn man dazu jetzt einen Text hat, der meinetwegen über ein Toastbrot geht und dieses Toastbrot ist total unwichtig, aber das wird sehr wichtig genommen in dem Song und du dadurch ein Gefühl kriegst dafür, was eigentlich los ist, dann ist eine tolle Sache passiert und das kann durch Musik passieren.
Also ich würde das jetzt nicht als Rezept verkünden. Mhm. Für unsere Arbeit, also die jetzt Nichtigkeiten eine Bedeutung zu verleihen, die kleinen Dinge sind für uns als Erdmöbel in den Songs sehr wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne aber auch unglaublich viele Songs, die ich liebe, die mit einer ganz großen Geste auftreten und die ganz wichtige Inhalte verkünden wollen und so. Ich habe aber da häufig das Gefühl, die Songs sind oft trotzdem gut. Die sind, die wollen eine große Geste, aber sie funktionieren dann eben auch musikalisch oder sowas. Und wenn der, und das steht dann auch häufig im Vordergrund oder da ist irgendwie etwas gelungen. Und es, und ich glaube, es ist im Allgemeinen so unglaublich viel sagen und bewegen und meinen zu wollen und weniger vom Material herzukommen. Von der Musik, vom Sprachmaterial und so. Das würde ich einfach, das ist eine Sache, die ich grundsätzlich einfach jedem Songwriter, jeder Songwriterin empfehlen würde, einfach immer mindestens das Material genauso wichtig zu nehmen. Das würde ich sagen. Also das können jetzt Nichtigkeiten sein, das können aber auch ganz andere Dinge sein. Nur jetzt, also nur sich selbst und seinen Ausdruckswillen nicht so wichtig zu nehmen, das finde ich. Das kann, so ganz starker Ausdruckswille bis zur Peinlichkeit kann aber zufällig auch manchmal zu ganz tollen Sachen natürlich führen. Deswegen gibt es eigentlich keine Rezepte.
Nee, aber das ist halt wirklich ein Stilmittel, dass man sagt, ja, wir haben hier was Kleines, was Hässliches, was Unscheinbares, wir nehmen es wichtig und machen einen Song draus. Das kann natürlich wirklich auch zu Empfindungen führen, die außergewöhnlich sind. Das ist so. Ne, aber wie gesagt, man kann das so und so machen. Also zum Glück müssen es nicht alle auf diese Art und Weise machen, oder? Das wäre dann ja richtig langweilig.
Ich habe eine Nachfrage dazu, weil du hast gerade Toastbrot gesagt, ich meinte eher in die Richtung, sag ich mal, vielleicht ist Nichtigkeit noch ein falsches Wort, Beiläufiges, vielleicht Nebensächlichkeiten in ansprechendes Gewand zu verpacken, aber auch andersrum, vielleicht große Themen klein zu machen. Ich denke zum Beispiel an Element of Crime, die das sehr, sehr gut schaffen. Ihr schafft das auch, finde ich, oft sehr, sehr gut. Ist das was euch reizt? Du hast gesagt, das ist kein Rezept, aber was euch reizt? Oder ihr spielt ja auch gerne mit Sprache, irritiert gerne, lasst dem Hörer viel, viel Raum, einfach das zu entdecken. Ist das ein Reiz für euch?
Ja, ganz offensichtlich. Aber das läuft natürlich alles nicht so bewusst ab. Aber es ist natürlich ganz offensichtlich so, dass wir dann irgendwas machen, wenn wir es reizvoll finden. Und aber ich denke, ich zum Beispiel denke sehr wenig darüber nach, weswegen ich irgendwas reizvoll finde. Das mache ich irgendwie nicht so gerne. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich an meine unterbewussten Schichten, aus denen ich sehr viel schöpfe, nicht rankomme, wenn ich zu viel nachdenke. Also ich mache sehr viele, ich habe sehr viele Tricks parat, also so beim Arrangieren und so weiter, musikalisch gesehen, die mir ermöglichen, irgendwie Sachen nicht absichtlich zu machen. Und finde ich sehr wesentlich tatsächlich, dass die Sachen eben nicht gewollt klingen. Ne, dass man nicht merkt, ah, der hat sich da was ausgedacht und hat es verwirklicht. Weil so denke ich nicht über Musik nach. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du machst viele Sachen schon bewusst, ne? Aber,
ja,
aber die Motivation, das ist auch heilig, oder? Da denkst du auch nicht drüber nach, oder?
Ich glaube, dass, also mir geht's, ich arbeite viel mit Funden und Sachen, die mich einfach, die mir so über den Weg laufen und die ich finde. Und das können, und was mich dann daran interessiert, sind häufig eher die kleinen Sachen. Das liegt aber eher daran, dass die kleinen Sachen die Dinge sind, die Anschauung bedeuten. Also das heißt, die Bilder sind jetzt, ich habe ja jetzt als Songwriter und gerade jetzt als Musiker, du arbeitest ja mit etwas aus Luft, was man nicht sehen kann. Und dort ist es häufig, ist es eben so, dass die kleinen Dinge und die Nebensächlichkeiten, die sind ja häufig die Dinge, die halt gleich die auch Vorstellungen evozieren. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt von Freiheit singe, dann kann man die nicht sehen. Und deswegen kann man ja trotzdem von Freiheit singen, aber häufig geht es eben in die Hose, wenn da nicht zwischendurch auch noch etwas Sichtbares wird. So einfach würde ich das eigentlich erklären.
Also das Wort, das Lied Freiheit von Marius Müller-Westernhagen ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist ein furchtbares Lied.
Ich habe das jetzt gar nicht mehr so im Ohr.
Freiheit, Freiheit, du bist die Einzige für mich. Und es wird ja eben jetzt auch von den falschen Leuten gesungen, nämlich von den Corona-Leugnern. Und das ist ja nicht so schön.
Ja. Wobei nur gleichzeitig, auch, wir haben ja zum Beispiel auch ein politisches Lied drauf auf dem Album, nämlich
genau,
nicht das Volk, lass sie rein. Und das ist zum Beispiel ein Stück, das ist extrem einfach.
Explizit auch. Ja, deswegen frage ich auch so ein bisschen, weil ihr so irgendwie so eine Gratwanderung geschafft habt zwischen diesem verschachtelten lass die Leute Bedeutung da rein interpretieren, aber dann das ist ein klares Statement. Ihr habt ein Lied auf dem Album Guten Morgen Ragazzi, das heißt, wir sind nicht das Volk. Was war denn die Idee? Vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick in dieses Lied geben. Vielleicht wäre es, warum ist es jetzt gerade aktuell? Wäre es vor ein paar Jahren aktueller gewesen? Warum ist das jetzt ein Statement auf eurem Album?
Ja, also jetzt um an deine Frage anzuknüpfen, tatsächlich, das ist ein politisches Lied, das lebt auch davon, dass es so einfach ist und ganz anders ist in der Beziehung auch als andere Songs auf dem Album. Tatsächlich ist es aber so, also der Song hat eine Geschichte, es ist so, dass Ecki ausgehend von einem Song von Stoppbock, den der vor 2 Jahren etwa geschrieben hat, der auch Lass sie rein hieß und heißt, den Song gibt es natürlich noch, dass er die Idee hatte, angesichts damals der Krise um Moria, dass es doch viele Bands geben könnte, die einen solchen Song schreiben, einen eigenen Song, aber mit dem gleichen Statement als Refrain, Lass sie rein. Und wir haben das eben mit Erdmöbel auch gemacht. Ich habe das gemacht. Wir haben zusammen da sehr schnell dran gearbeitet. Und dann kam Corona und es war im Grunde so, dass
das Thema war tot.
Ja, es war natürlich nach wie vor da. Das Problem war nach wie vor da. Das Thema war aber tot. Und wir haben den Song dann im Grunde aufbewahrt und haben dann gedacht, okay, wir veröffentlichen den jetzt einfach mit dem Album.
Und trotzdem, obwohl Corona für alle Leute wichtiger war, haben wir gedacht, ja, aber der Song ist immer noch wahr, wir machen eine Single draus, ne, wir versuchen es irgendwie damit eine Öffentlichkeit zu erzeugen und so. Dann kam der Krieg.
Genau, und mit dem Krieg war es erstmal so, dass wir weil wir noch diese andere Perspektive auf den Song hatten.
Wir hatten auch vor allen Dingen schon ein Video gemacht.
Ja, genau.
Genau,
wir hatten schon ein Video. Also Dennis Todorovic, unser Regisseur, hat ein Video gemacht. Und dann hatten wir erstmal interessanterweise das Gefühl, ja, okay, das geht ja jetzt gar nicht. Und zwar deshalb, weil ja plötzlich Solidarität mit den Flüchtlingen, also mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, von rechts bis links überhaupt
Konsens
kein Thema war, also kein diskussionswürdiges Thema, sondern Konsens. Und dann irgendwie, natürlich war dieses Thema, dass die Solidarität eigentlich für jeden gelten sollte. Ja, und dass man keine Unterschiede machen kann und soll zwischen verschiedenen Flüchtlingen, die Gründe haben dafür. Das war natürlich nach wie vor noch so ein Thema. Aber gleichzeitig wäre das jetzt in dieser Situation auch irgendwie so ein bisschen spitzfindig gewesen. Und wir haben und im Grunde ist uns erst mit dem zweiten eigenen Blick auf den Song nochmal aufgefallen, dass dieser Song ja eine mindestens ebenso wichtige zweite Botschaft hat, nämlich die Botschaft gegen jede Form von Nationalismus, die darin natürlich steckt, in dem du bist nicht das Volk, ich bin nicht das Volk, wir sind eine Menschenmenge. Und als wir das entdeckt haben, haben wir nochmal darüber gesprochen. Der Dennis, der Regisseur, hat das Video nochmal umgeschnitten und wir haben diese Botschaft einfach nochmal betont und haben dann tatsächlich jetzt auch das Gefühl, dieser Song, der hat jetzt gerade seine Zeit. Das ist jetzt gerade die richtige Zeit dafür, weil dieses Thema eben gerade jetzt auch aktueller denn je ist. Oder nicht denn je. Es ist die ganze Zeit total aktuell gewesen. Aber es ist jetzt nochmal leider, leider so sichtbar. Und vor dem Hintergrund ist es jetzt auch nicht schön, dass der Song passt, aber er passt eben.
10 Songs sind auf dem Album. Vielleicht mögt ihr mal aus 2 verschiedenen Perspektiven nochmal in die Entstehungsgeschichte ein bisschen Einblick geben, aus Produzentenperspektiven, aus Singer-Songwriter-Perspektiven. Ein sehr vielseitiges Album. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dass ihr jetzt nochmal, oder dass ihr, wie dazu kommt dieses Album, wie ist dieses Album entstanden? Genau dieses.
Ja, wir haben ja Glück gehabt und wir hatten genau diesen Zeitraum auch dafür vorgesehen, dieses Album zu machen. Das heißt also, während der Pandemie haben wir am Album gearbeitet. Und das war planmäßig tatsächlich. Also die Pandemie hat unsere Pläne nicht durcheinander geworfen. Wir mussten es ein bisschen anders machen. Wir konnten uns nicht ganz so oft treffen. Und wir haben Masken und Tests und sowas bemüht und so ein Zeug. Tatsächlich war es aber so, dass wir auch die Arbeit mit per E-Mail und so weiter, das waren Sachen, die hatten wir auch vorher schon gemacht. Ne, dass wir uns eben gegenseitig irgendwie MP3s schicken und die Songs eben so weiterentwickeln, weil wir eben noch nie im Proberaum oder höchstens beim ersten Album im Proberaum die Sachen bereits fertig arrangiert haben, wenn wir sie aufnehmen. Das machen wir eigentlich nicht so. Und deswegen war es einfach so, dass wir eigentlich durch die Pandemie nur insofern beeinflusst wurden, dass eben die Stimmung so extrem war. Ne? Also die allgemeine Stimmung, die Weltlage war so extrem.
Was so eine Besonderheit war in der Arbeit, war, Ecki hat ja gerade gesagt, es ist für uns schon normal gewesen, auch Dinge über Mail zu kommunizieren. Also natürlich nicht nur zu kommunizieren, sondern gewissermaßen auch digital zusammen Musik zu machen. Und was allerdings jetzt nochmal eine Zuspitzung war, dieser Angelegenheit, war, dass ich im letzten Jahr für 3 Monate als Stipendiat in der Nähe von Rom war und das dann nochmal eine etwas andere Arbeitsweise war, weil wir es nämlich genauso weitergemacht haben wie vorher eigentlich. Das heißt, hatte ich viel Zeit zum Schreiben, habe dort intensiv am Album gearbeitet und habe die Sachen geschickt. Und habe dann teilweise schon direkt am nächsten Tag wieder von Ecki was zurückbekommen und konnte dann in Italien daran weiterarbeiten. Und und das heißt eigentlich technisch überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt hier im Dreiviertel weiter mit Ecki zusammenarbeite. Aber gefühlt ist das natürlich ein Riesenunterschied, ob du da jetzt vor Ort bist und wie die Sachen so hin und her gehen. Und das war schon wirklich eine Besonderheit dieses Albums, die natürlich ich jetzt zumindest immer noch höre, wenn ich das Album jetzt höre.
Ist so auch der italienische Beiklang.
Ganz genau. Das ist, ja, das ist auf jeden Fall das ist schon eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, aber das ist jetzt natürlich nochmal ein Einfluss gewesen, ja.
So, bestimmt auch ein Grund, weswegen das die Platte so heißt. Ne, weil das eben, dieses Italienische war ja im Privat auch einfach da die ganze Zeit.
Ich würde gerne über 2 Songs noch mit euch sprechen. Über einen, der heißt Vakuum. Und da gibt es ein sehr ansprechendes Video zu und es ist aber auch ein sehr ernstes Thema, das ihr behandelt. Vielleicht könnt ihr mal Einblick geben in dieses Lied und danach möchte ich mit euch über die rosa Plastiktüte sprechen.
Ja, bei Das Vakuum ist sicherlich das Besondere am Video, dass das eine Filmmusik ist. Der Song ist der Abschlusssong eines Films von Nadja Brunkhorst namens Alles in bester Ordnung. Und dieser Film, der kommt jetzt auch bald in die Kinos. Und da ist der Song der Schlusssong. Und in dem Video ist das Besondere, dass wir das in dem Set dieses Filmes drehen konnten. Und dieses Set ist wirklich extrem abgefahren, muss man sagen. Insbesondere, weil wir ja wirklich dann dort sein durften. Und es ist eben eine ganz, ganz vollgestellte Wohnung, die nach Farben geordnet ist. Man kann sich das ja mal anschauen im Video, weil das Video ist so ein Virtual Reality Video, in dem man selber als Zuschauer spazieren gehen kann. Also mit dem Handy, wenn man das bewegt, geht man durch den Raum, man kann nach oben und nach unten gucken und so. Wir haben selber sowas zum ersten Mal nicht nur gemacht, sondern überhaupt auch gesehen und uns angeguckt, als jetzt das Video fertig wurde. Und es ist wirklich echt ein tolles Video, das in einem interessanten, irgendwie auch spannungsreichen Verhältnis zum Song steht, würde ich mal sagen. Anders als im Film, wo der Film ist, im Film, würde ich mal sagen, greift dieser Song sehr viele Stimmungen des Filmes auch auf. Ne?
Was interessant ist, dass dieser Song vorher schon da war, bevor wir die Anfrage bekamen, da die Musik für zu machen. Und es war durch einen Zufall, war es wirklich tatsächlich ein sehr, sehr ähnliches Thema. von dem Song und von dem Film. Es geht da um die Mutter von irgendjemandem. Und das ist halt tatsächlich so, dass das unglaublich gut passte.
Mhm. Am Ende des Albums gibt es ein Lied über eine rosa Plastiktüte, die durch die Luft weht und etwas flüstert. Warum eine rosa Plastiktüte am Ende des Albums? Ich nehme an, das ist auch nicht ganz ungewollt, dass sie am Ende des Albums ist. Ich sag mal, für mich eröffnet das ganz viele schöne Assoziationen, die man haben kann. Und deswegen passt es einfach so schön zu euch, finde ich. Aber warum diese Plastiktüte vielleicht? Ich möchte jetzt nicht, dass ihr eure Texte erklärt, aber ich...
Ja, ich meine, die Plastiktüte ist ja eine echt arme Wurst, weil normalerweise wird sie gering geschätzt, würde ich mal sagen. Und die sagt was aber gering was. Geschätzt? Und dann sagt sie, dann und du verstehst es auch noch, es ist Wahnsinn. Und ist dann krass. Sagt sie aber nur la la la.
Genau.
Es ist aber tatsächlich so, dass man hinterher denkt, ja, die Plastiktüte hat recht.
Mhm.
Gut interpretiert, oder?
Das ist ganz hervorragend interpretiert. Wobei, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich, ich würde sagen 2+.
Ja. 2+. 4-. Nein.
Was?
Aber willst du noch was sagen? 4-, habe ich gesagt.
Also, ach, 4-. Minus. Nee, was hast du dir denn gedacht dabei?
Ja, also ich finde, das finde ich ja bei euch tatsächlich so schöner, das mag ich aber auch generell an, glaube ich, deutscher Musik, wenn sie verspielt ist, wenn sie auch ein bisschen puzzlestückhaft ist und trotzdem aber, also es schafft auf eine spielerische Art und Weise auch ernste Themen zu verpacken, andersrum genauso. Und das finde ich, schafft ihr ganz gut. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, dass so etwas ja, singt. Also, ist, dass man nicht sagt, wir hauen jetzt noch eine Message raus irgendwie zum Schluss, sondern es ist einfach, ja, das ist aber sehr offen und sehr schön, finde ich.
Ja, toll. Richtig verstanden.
Was würdet ihr denn setzen und weitermachen? Was würdet ihr denn sagen, ist für euch das Gelungenste, vielleicht auch aus beiden Perspektiven, an diesem Album? Wo ihr sagen würdet, das ist uns wirklich besonders gut gelungen bei diesem Album und darüber würden wir uns auch freuen, wenn es gesehen wird vielleicht so.
Also ich würde sagen, jetzt aus meiner Sicht ist es so, dass uns Sachen gelungen sind, also von der Dichte der Atmosphäre und auch von der Dichte der Arrangements, die wir früher nicht gekonnt hätten. Das heißt also, es ist für uns selber so eine Entwicklung drin, wo wir früher vielleicht mehr so darauf gesetzt haben, dass die Sachen sehr reduziert und aufs Wesentliche beschränkt waren, haben wir jetzt doch öfter mal auch die Pracht und die Herrlichkeit drin und so. Und das habe ich zum ersten Mal eigentlich so bewusst ausprobiert, dass man dass die Sachen dicht sind. Und ich finde, das ist sehr schön geworden. Das kann beim nächsten Mal kann das auch wieder nicht die Lösung sein, das weiß ich nicht genau, aber es ist, diesmal habe ich so das Gefühl, dass ich das hingekriegt habe, dass ich mein Gefühl, was ich den Songs gegenüber hatte, dass ich das in sehr prächtige Sachen, in so eine prächtige Bewusstseinsebene heben konnte. Das ist eine tolle Sache. Du merkst schon, es ist sehr schwer, darüber zu sprechen, weil das eben dann doch sehr irrational ist, aber so würde ich es am ehesten beschreiben, dass ich finde, das ist ziemlich prächtig geworden und die durchweg oder fast durchweg fröhliche Stimmung, die das Ganze hat, oder vielleicht melancholisch fröhliche Stimmung hat, die ist eben auch nicht kitschig geraten, sondern das ist alles sehr, sehr vielschichtig. Also in so einem Lied wie Guten Morgen ist eben auch der Abgrund der Weltlage drin tatsächlich. Obwohl es ein Lied ist, was eigentlich ein fröhliches Frühstück beschreibt. Na, das ist bei fast jedem Stück ist sowas gelungen und das finde ich toll. Das ist so das, wo ich gerade so ein bisschen stolz drauf bin. Aber ja, jetzt habe ich mich selber gelobt, aber so würde ich das beschreiben. Mein eigenes Gefühl würde ich so beschreiben, ja.
Also mir fällt es schwer zu sagen, was ich mir wünsche, was da gesehen wird, weil das...
Ja, dann lass den Teil der Frage mal weg, vielleicht was du am gelungensten für dich findest, ja.
Oh
Oder wir belassen das den Kritikern.
Ja, es fällt mir schwer. Genau. Es fällt mir wirklich schwer, da was zu sagen. Es ist irgendwie so, es sind, also die, tatsächlich, mir macht das Album im Moment Freude. Und ich bin nicht, ich bin nicht von Zweifeln zerfressen. Und auch, und das bin ich jetzt auch nicht beim Proben und so. Und das sind, aber es ist so schwer zu sagen, weil das sind immer so, das sind immer so Details, die dann, die mir im Idealfall auch selber ein bisschen reingehen, wenn wir das, wenn wir die Sachen spielen oder wenn ich mal wieder ein Stück höre. Ich höre mir ja jetzt nicht jeden Tag die Platte an, ne? Und deswegen ist das schwer zu sagen. Das ist eher so eine, das ist eben keine intellektuelle Angelegenheit, sondern das ist eher so eine emotionale Sache. Voll.
Ihr habt am Anfang gesagt, Menschenmengen, also Menschenmengen kommen ja in eurem Lied wesentlich das Volk vor, aber ihr seid gar nicht so Menschenmengen-Fans oder fühlt euch gar nicht so wohl in der Menschenmenge. Wie seid ihr denn auf dem Konzert? Geht ihr auf Konzerte? Wie stelle ich mir das vor? Oder Demos, oder ist es dann tatsächlich auch eher kleinere Konzerte oder?
Ja, wir sind oft auf kleinen Konzerten. Je größer, desto unwohler habe ich mich für gewöhnlich gefühlt. Aber ich bin natürlich, manchmal musste ich eben auch auf ein großes Konzert gehen. Das geht nicht anders, wenn man Fan ist und so. Und ja, also das kann man auch so generell nicht sagen. Also es kann sehr unangenehm sein. Und ich würde das mal so formulieren: Es kommt nicht von ungefähr, dass ich Musiker geworden bin und auf der Bühne stehe. Okay. Ne? Also das kommt nicht von ungefähr. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist so eine Veranlagung, die ich habe, dass ich irgendwie nicht so gerne in der Masse aufgehe. Ich bin kein Fußballfan zum Beispiel.
Ja, ist bei mir ganz ähnlich. Also es ist natürlich auch so, dass ich, also ich gehe schon oft auf Konzerte, aber die Sachen, die ich gut finde, das sind dann eben auch in der Regel keine Sachen, die irgendwie wo sich mehr als 1000 oder ja 1000 ja eigentlich nie Konzerte, wo sich mehr als 1000 Leute dann versammeln. Insofern, aber wenn ich jetzt totaler Fan wäre, hätte ich da jetzt auch kein Problem mit. Ich kriege jetzt keine Klaustrophobie oder sowas, aber es ist nicht etwas, was ich suche. Also so, wenn es notwendig ist, dann gehe ich auch auf eine Demo, aber ich gehe da nicht gerne hin. Es ist nicht irgendwie sowas, ich gehe nicht so gerne im Wir auf.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, dass man eben dann auch mitgefangen, mitgehangen schön finden muss. Und das fällt mir super schwer, das kann ich nicht
mehr. Ja, da können wir jetzt noch ein großes Fass aufmachen, aber erstmal danke für eure Antwort. Wir wünschen ganz viel Erfolg für das neue Album und die anstehende Tour dann. Ganz am Ende der Sendung dürft ihr, wenn ihr mögt, dem Publikum ein Buch und einen Musiktipp mit auf den Weg geben. Das kann auch ein Lied sein einfach oder es kann eine Platte sein und ein Buch, wenn ihr mögt.
Okay, also ich kann zwei Dinge empfehlen. Also ich habe einen Literaturtipp. Einmal habe ich im letzten Jahr einen Wahnsinnsroman gelesen, und zwar von Roberto Bolaño, 2666 heißt dieser Roman. Dickes Ding, extrem schräg, extrem unterhaltsam, wobei man sich wirklich wundert, was man dann da alles unterhaltsam findet, wenn man den gelesen hat. Und es ging mir so, dass ich, was ich selten habe, eigentlich nie, ich konnte den Roman vorne wieder anfangen. Und ich habe es auch gemacht, als ich ihn zu Ende gelesen habe, obwohl er, glaube ich, 900 Seiten hat. Dann habe ich allerdings nach dem ersten, also nach 100 Seiten so wieder aufgehört. Da dachte ich mir so, okay, jetzt reicht's auch mal. Das ist wirklich echt ganz toll. Und die zweite Sache, die ich empfehlen würde, der hat gerade ein ganz neues Album gemacht, einer meiner Lieblingskünstler, den man in Deutschland nicht so kennt. Das ist ein Franzose, der heißt Bertrand Belin. Der hat gerade ein neues Album gemacht, sehr reduzierte Nummer. Das Album heißt, wenn ich mich nicht täusche, Tambour. Das ist gerade erst 3 Tage alt oder so. Und das ist wirklich ein toller Musiker. Habe ich auch schon live gesehen und den kennt man in Deutschland nicht so. In Frankreich ist der eigentlich recht bekannt.
Ja, also Tipps geben, sehr, sehr schwierig für mich. Ich finde oft, also sagen wir, ich finde nicht allzu oft wirklich was gut. Das ist tatsächlich so. Und ich empfehle jetzt einfach mal was ich selber produziert habe. Letztes Jahr war die Band Buhai aus Berlin bei mir und die haben ein Album gemacht. Und das sollte man sich unbedingt anhören. Das heißt auch Buhai. Das ist wirklich, ne, diese Frau bekommt, diese Sängerin, die ist einfach unfassbar gut, singt singt auf Deutsch, als wäre das irgendwie überhaupt kein Problem. Und die ist wirklich spitze. Und die Platte ist ganz toll und bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich prangere das an.
Ja, und ich unterstütze das auch. Es ist wirklich ein großartiges Album. Ja. Buhai.
Und ein Buch habe ich jetzt gerade keins, was mir einfällt, was ich toll gefunden habe in letzter Zeit. Bist du jetzt
dann
nicht.
Kann man ja einfach
Lies on the Road von Jack Kerouac, sage ich dazu.
Oh ja, on the Road.
Oder man ist es aber das, nicht leicht, das immer durchzukriegen. Ich habe es aber trotzdem dreimal gelesen schon.
Ja.
Weil, und man liest weil es dieser Markus Moment, Zweimer. Wenn man das liest, der Moment, wo man das liest, der ist so schön.
Das ist ein bisschen wie bei Bob Dylan. Längere Zeitspanne, also eigentlich von ganz jung bis jetzt, öfter gelesen oder eher ja. So, hattest du eine Phase, in der du es
gelesen Nein, ich habe das mit 18 gelesen und mit 30 und jetzt auch nochmal wieder. Ne, ich habe auch jetzt die Urfassung gelesen, die ist nicht so gut. Ne, obwohl da die Namen richtig sind. Aber das, der hat das ja, glaube ich, über 10 Jahre geschrieben und die letzte Fassung ist dann veröffentlicht worden. Da waren dann die Namen Allen Ginsberg und Burroughs, die waren dann irgendwie verändert und so. Neil Cassidy hieß auch irgendwie anders. Nee, Dean Moriarty hieß der da, glaube ich. Ja, totaler Quatsch. Aber es ist ein tolles Buch, um das zu lesen. Nicht, weil das Buch so gut ist, sondern weil man das so schön lesen kann.
Ganz herzlichen Dank, Ecki und Markus von Erdmöbel, heute zu Gast bei Michel Kultur. Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, gern geschehen. Tschüssi.